Willkommen, liebe ZuhörerInnen, zu einer neuen Folge des One Health Podcasts. Mein Name ist Dana Thal und ich bin Geschäftsführerin der One Health Plattform am Friedrich-Löffler-Institut. Das One Health High Level Expert Panel hat in 2021 eine Definition für One Health formuliert, auf die sich auch die One Health Plattform beruft. Und in einem Abschnitt dieser Definition in deutscher Übersetzung heißt es wie folgt: Der Ansatz mobilisiert verschiedene Sektoren, Disziplinen und Gemeinschaften auf unterschiedlichen Ebenen der Gesellschaft, um gemeinsam das Wohlergehen zu fördern und Bedrohungen der Gesundheit und der Ökosysteme zu bekämpfen und gleichzeitig den kollektiven Bedarf an sauberem Wasser, Energie und Luft sowie an sicheren und nahrhaften Lebensmitteln zu decken, Maßnahmen gegen den Klimawandel zu ergreifen und zu einer nachhaltigen Entwicklung beizutragen. Aus dieser Definition ergibt sich zwangsläufig die Notwendigkeit des Mitwirkens vieler Gesellschaftsebenen. Und das bedeutet dann im Umkehrschluss aber auch, dass viele verschiedene Menschen um die Bedeutung und das Konzept von One Health wissen müssen. Ich finde es auch immer sehr passend zu sagen, One Health ist eine Art zu denken. Und da stellt sich dann anschließend die Frage, wie man es schaffen kann, diese Art des Denkens erfolgreich auch in die Lehre und Ausbildung zu integrieren, damit eben auch so viele verschiedene Gesellschaftsebenen Menschen davon eben profitieren können. Wie sollten solche Bildungsansätze konzipiert sein? Welche Inhalte sind hier vielleicht wichtig? Welche Zielgruppen sollten angesprochen werden? Und ein Projekt, das sich der Herausforderung annimmt, das One Health-Konzept in die Lehre einfließen zu lassen, ist die One Health Teaching Clinic. Und was für ein Projekt das ist und welche Antworten es auf meine vorher formulierten Fragen findet, das bespreche ich heute gleich mit drei Personen, sind ja schließlich auch viele Fragen. Bei mir sind heute Hochschulprofessor Dr. Ulrich Hobusch, Wissenschaftler an der Hochschule für Agrar- und Umweltpädagogik in Wien. Herzlich willkommen.
Grüß aus Wien. Danke vielmals für die Einladung.
Professor Dr. Benedikt Heugmann, Professor für Didaktik in der Biologie an der Universität in Münster. Herzlich willkommen.
Hallo und vielen Dank für die Einladung aus Münster.
Und last but not least Professor Dr. Kerstin Krämer, geschäftsführende Direktorin und Professorin für Biologiedidaktik an der Justus-Liebig-Universität in Gießen. Auch an Sie ein herzliches Willkommen.
Ja, wir freuen uns über die Einladung. Vielen Dank.
Bildung ist der Schlüssel zur Lösung vieler gesellschaftlicher Herausforderungen. Diese Aussage hört man immer wieder und ich denke, für die Umsetzung von One Health kann man vermutlich das auch so formulieren. Mit der One Health Teaching Clinic haben Sie nun ein Projekt auf den Weg gebracht, um One Health in die Lehre einzubinden. Und daher gleich meine Frage an Sie. Was ist denn diese One Health Teaching Clinic? Könnten Sie das unseren Zuhörern vielleicht einmal kurz darlegen?
Ja, sehr gerne. Also die Teaching Clinic ist grundsätzlich ein Ansatz, der ursprünglich aus dem Medizinbereich kommt. Ja. Im angloamerikanischen Raum kennt man das eben aus Lehrkrankenhäusern, wo Lehrkrankenhäuser gleich Lernräume sind, in denen komplexe Fälle gemeinsam analysiert werden, also wissenschaftliche Evidenz gesucht und zwischen erfahrenen Ärztinnen und Ärzten zusammen ausverhandelt entlang der Entscheidungen, ja, die zu treffen sind in der Klinik. Das versuchen wir jetzt in die Bildungswissenschaft und Fachdidaktik zu übertragen. Das heißt, wir schaffen einen Lern- und Transferraum, in dem aktuelle One-Health-Forschung mit Unterricht und Lehrkräftebildung verbunden wird. Ja, und das kann man im Großen und Ganzen so beschreiben. Wir haben also dann universitäre Kurse in den Lehramtsausbildungen, wo in Fünfergruppen, Dreier- bis Fünfergruppenkonstellationen Lehramtsstudierende gemeinsam mit einem Fachexperten, einer Fachexpertin aus dem One-Health-Bereich zusammen über ein Semester lang die jeweilige Forschung versucht zu transferieren, zu reduzieren, in Schulunterrichtsinterventionen umzubauen. Ja. Und da gibt es bei dieser Co-Konstruktion immer wiederkehrende Kontaktpunkte. Das ist ein gemeinsames Ausverhandeln zwischen den Fachexpertinnen und Fachexperten, den Lehramtskandidatinnen und eben den Lehrerinnenbildnern, ja, die wir sind.
Und die gehen dann in die Klassen und bringen das quasi den SchülerInnen bei, was sie von den WissenschaftlerInnen gelernt haben, oder?
Genau, es geht vielleicht auch gar nicht gelernt, ja, sondern zusammen eigentlich co-konstruiert. Ja. Also das ist vielleicht auch das, was so als Innovation vielleicht uns sehr wichtig ist, dass wir nicht die Wissenschaft nur als Wissensvermittler innen ansehen, sondern dass wir die in einem co-konstruktiven Prozess als Stakeholder, Stake-Sharer, kann man sogar sagen, inkludieren und um diesen ganzen Bildungszyklus in dem Semester einbinden.
Ich würde gerne auch noch was dazu ergänzen. Also das ist jetzt ja nicht nur ein Lernprozess, wir kommen da sicherlich auch gleich noch drauf zu sprechen, oder ein Transferprozess aus der Wissenschaft zu den Lernstudierenden, sondern natürlich ist die Veranstaltung auch angereichert durch fachdidaktische Konzepte, fachdidaktische Theorien, die es dann auch erleichtern können, natürlich diesen Transfer bestmöglich zu gestalten, um einfach auch die Sprache, die WissenschaftlerInnen sprechen, in eine schulunterrichtsbezogene Sprache zu übersetzen. Und diese zentrale Schlüsselrolle übernehmen die Lernstudierenden, die werden aber eben auch unterstützt, wie Herr Hobusch auch schon gesagt hat, von den LehrkräftebildnerInnen, also von den Dozenten, aber auch natürlich durch die Literatur und durch den Hintergrund, den die auch schon mitbringen, die Studierenden. Das kann ja ganz heterogen sein. Auf jeden Fall ist das ein Prozess, der sich immer wieder individuell entwickelt zwischen den jeweiligen FachwissenschaftlerInnen und der spezifischen Gruppe, die da zusammenkommen und sich über ein Semester gemeinsam mit einer spezifischen Thematik aus dem One Health-Bereich dann beschäftigen.
Ja, es ist ja auch so, ich habe ja die Definition von One Health am Anfang ein bisschen, einen Teil zumindest davon eingebracht, und da ergibt sich ja schon, One Health ist jetzt vielleicht auch nicht der einfachste Lehrinhalt. Also der Ansatz ist ja schon an sich sehr, sehr komplex. Wie kann man das jetzt schaffen, so einen eher abstrakten Begriff vielleicht am Anfang dann konkret wirklich in Lehrinhalte zu übersetzen? Vielleicht können Sie da so ein bisschen uns mitnehmen, an welchen Inhalten macht man das dann fest am Ende tatsächlich?
Ich fange einfach mal an mit einem Beispiel. Ich würde auch anfangen mit einem Beispiel vielleicht am frühen Zeitpunkt der Bildungskette, und zwar in der 4. bis 6. Klasse. Mhm. Wir haben die One Health Teaching Clinic später in ganz unterschiedlichen Bildungskontexten eingesetzt, und im ganz konkreten Beispiel haben wir an einer inklusiven Schule, wo also Schülerinnen und Schüler mit besonderen Förderbedarfen, unter anderem auch körperlichen Behinderungen, gemeinsam unterrichtet werden mit Schülerinnen und Schülern im Regelunterricht, und dort haben Studierende aus Münster zusammen mit dem Fachexperten Dr. Wahed aus Leipzig einen sogenannten Virusausbruch in Globalia als einen fiktiven Lernkontext entwickelt. Und es ging darum, zu zeigen, wie reagiert One Health Forschung im Feld mit mobilen Kofferlaboren, um Ausbrüche von Erkrankungen, in diesem Beispiel eben ein fiktiver Virusausbruch, der parallel läuft, wie beispielsweise die aktuelle Ebola-Endemie, in die Praxis zu bringen und hier ganz bewusst eben handlungsorientiert mit Schülerinnen und Schülern in einer 4. bis 6. Klasse, um das möglichst konkret zu machen. Wir haben uns jetzt in dem Beispiel darauf fokussiert, dass wir ein fiktives Land nehmen, weil das für die Schülerinnen und Schüler ein bisschen leichter war als an dem Realbeispiel. Aber es ging darum, deutlich zu machen, dass in der One Health Forschung eben verschiedene Akteure beteiligt sind, dass es nicht nur Ärztinnen und Ärzte sind, sondern eben auch Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler aus der Forschung, die beteiligt sind, um zu gucken, wo findet der Ausbruch statt und was ist der Mehrwert, wenn wir eine frühe First Response hinbekommen. Und das war für Schülerinnen und Schüler insofern bereichernd, weil sie gemerkt haben, One Health heißt nicht nur Arbeit von Ärztinnen und Ärzten, sondern es bedeutet auch, einen Blick in das Berufsfeld von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern zu geben, so ein bisschen wissenschaftliche Detektivarbeit zu betreiben. Wo ist jetzt hier der Ausbruch? Welche Fälle muss ich wo erkennen? Wie kann ich das auch nachweisen? Wo spielt die, in unserem Fall, Biologie eine Rolle? Wo die Medizin? Aber wo brauche ich auch das Zusammenspiel mit den lokalen Akteurinnen und Akteuren? Also was ist die soziale Komponente? Und es ist uns gelungen, hier bereits in dem ganz frühen Zeitpunkt der Bildung, nämlich der 4. bis 6. Klasse, deutlich zu machen, was heißt One Health eigentlich in der Praxis? Mhm. Und um die Komplexität nochmal aufzuzeigen, nenne ich ein zweites Beispiel, ganz am anderen Ende, da sind wir in der Oberstufe, da haben wir zusammengearbeitet mit der Kollegin Katrin Tedik, Professorin an der Universität Duisburg, die dort zu metabolischen Umweltdisruptoren arbeitet. Und hier ging es darum, molekularbiologische Prozesse für Schülerinnen und Schüler in der Oberstufe handlungsorientiert greifbar zu machen. Dort wurde beispielsweise deutlich, es gibt noch gar nicht so viel in dem Bereich, das aus der Forschung wirklich bekannt ist. Es ist Science in the Making, wie wir so schön sagen. Es geht darum, einzelne Prozesse gut beschreiben zu können, aber auch unbekannte Mechanismen zu erforschen. Und so wurden beispielsweise die bekannten Signaltransduktionsmechanismen der metabolischen Umweltdisruptoren mit 3D gedruckten Rezeptorpuzzeln umgesetzt und so Schülerinnen und Schüler deutlich gemacht, was passiert auf der molekularen Ebene, aber auf der anderen Seite, und dann findet ein didaktischer Ebenenwechsel statt, wo sehe ich das im Alltag, wo betrifft mich das in meinem täglichen Handeln, zum Beispiel bei der Verwendung ungewaschener Kleidung, die in Zeiten von Fast Fashion auch mit einigen Disruptoren besetzt ist. Und dann wurde deutlich, das wirkt auch auf meine Gesundheit und das ist etwas, was in der One Health Forschung im Alltag von Schülerinnen und Schülern ist. Und wir haben hier die Metapher des Eisbergmodells genutzt, um zu zeigen, es ist nur ein kleiner Teil, nämlich das, was über der Wasseroberfläche ist, sichtbar in der Forschung. Und da ist ein großer Teil unter der Oberfläche, was erforscht wird. Und dafür braucht es eben One Health Forschung und die betrifft Schülerinnen und Schüler entlang der kompletten Bildungskette. Und das waren jetzt zwei Beispiele eher im klassischen Gesundheitskontext. Und wir haben natürlich auch noch ganz andere Kontexte uns angeschaut. Da mag Kerstin vielleicht nochmal was zu sagen.
Ja, vielen Dank, dass du auch noch die anderen unterschiedlichen Dimensionen auch von One Health damit ja auch eröffnest. Genau, ich kann ein Beispiel aus der Ökologie bringen. Also wir haben zusammengearbeitet mit Professor Michael Steinert von der TU Braunschweig und da wird sehr intensiv zu Echentriebsterben geforscht. Das ist ja eine Krankheit, die unsere heimischen Echen betrifft und das ist ein Pilz aus Asien, der eigentlich in der asiatischen Welt eigentlich gar nicht gefährlich ist und keinen Effekt erzeugt und hier natürlich eben zu diesem Krankheitsbild absterbender Triebe und eben auch wirklich innerhalb weniger Jahre bei den Echen zum Absterben dann führt. Das kann man zum Beispiel auch in der Regionalpresse in ganz Deutschland eigentlich regelmäßig wahrnehmen. Die Studierenden haben dann in unserem Fall auch in der Presse gesucht und haben natürlich auch Zeitungsartikel dazu gefunden aus ganz unterschiedlichen Regionen in Deutschland. Und damit wird das eben auch zu einem Fall für ja regionale Politik, beispielsweise Stadträte. Und das war dann auch der Kontext. Sie haben das in eine fiktive Stadtratssitzung gebracht. Sie haben unterschiedliche Experten hineingeholt und dadurch dann ein Spiel entwickelt, in dem sozusagen auch die Effekte und die Entwicklungen rund um dieses Echentriebsterben aus allen Dimensionen von One Health, also sowohl aus persönlicher, menschlicher Perspektive, aus ökologischer Perspektive, dann beleuchtet wurden. Und besonders interessant finde ich diesen Fall, weil die Studierenden sich da so intensiv mit auseinandergesetzt haben, dass sie sogar noch so motiviert waren, im nächsten Schritt an einem Wettbewerb teilzunehmen, der sich Biotopie nennt. Also dieser Wettbewerb wurde von der FU Berlin, dort von Dirk Krüger und Leroy Großmann initiiert. Das ist mittlerweile ein in der Fachdidaktik sehr etablierter Wettbewerb, der sich an Lehramtsstudierende wendet, Unterrichtsstunden zu entwickeln, die sie vielleicht im Studium beispielsweise eben in so einem Kurs wie unserem schon selbst entwickelt haben und den eben in eine Unterrichtsklasse dann nochmal vor einer Jury zu unterrichten, also im Sinne eines Mood Courts. Und unsere Gruppe hat dann genau diese Stunde zum Echentriebsterben und dem entwickelten Spiel damit dann Bewertungskompetenz zu fördern in der Oberstufe unterrichtet in einer Berliner Schule und konnte den ersten Preis bei diesem Wettbewerb mit der One Health Stunde davontragen. Das war einfach so motivierend für diese Gruppe, wie ich denke. Und wir haben dann im Nachgang auch noch eine Publikation dazu entwickeln können, eine unterrichtspraktische Publikation, wo genau dieses Unterrichtsmodell dann auch für Lehrkräfte deutschlandweit, also eigentlich im deutschsprachigen Raum in der Zeitschrift MNU zur Verfügung gestellt werden konnte. Also damit zeigt sich auch sehr schön, wie so ein Kristallisationskeim auch in der Lehre dazu führen kann, dass Studierende dazu beitragen können, Unterricht weiterzuentwickeln und dass das dann schließlich über unsere fachdidaktischen Zeitschriften dann schließlich auch wirklich in die Breite getragen werden kann und ganz innovative Forschung dann auch greifbar macht für Lehrkräfte, die sich dafür interessieren.
Ja, super spannend. Ja, ich finde es zum einen sehr spannend, dass es halt so individuelle Beispiele sind, dass sie auch versuchen, irgendwie persönlichen Bezug herzustellen, tatsächlich für die SchülerInnen dann wahrscheinlich. Das macht es dann leichter für sie, das auch irgendwie nachzuvollziehen oder motiviert zu sein wahrscheinlich, da mitzumachen. Und auch, dass es so eine breite Bandbreite ist zwischen, ich meine, 4- bis 6-Klässlern und Oberstufe, das ist schon ein ziemlicher Unterschied. Also sehr spannend. Aber warum haben Sie sich eigentlich ausgesucht, diese Konstellation, dass Sie halt auf der einen Seite die Forschenden haben, dann die Lehramtsstudierenden und dann die Schüler? Wäre das nicht vielleicht auch einfacher gewesen, einfach zu sagen, okay, wir gewinnen irgendwie Forschende und stellen die vor eine Klasse? Warum haben Sie sich für dieses Konstrukt entschieden, als Sie diese Teaching-Klinik entwickelt haben?
Ich glaube, das liegt auch genuin an One Health und der Komplexität von One Health. Ja, wir haben quasi die Herausforderung, dass hier unterschiedliche Wissensformen aufeinandertreffen. Ja. Wir haben da einerseits die fachwissenschaftliche Perspektive und andererseits haben wir hier eine sehr gesellschaftliche Perspektive, lebensweltliche Perspektive und zusätzlich als Verbindung, vielleicht als Mediator drinnen, die Fachdidaktik, die Lehrerinnenbildung, ja, die als ihren Auftrag eigentlich als Disziplin entwickelt wurde, um genau diesen Transfer zu schaffen. Ja. Also wenn man die Lehrkräfte als die Mediatoren der fachwissenschaftlichen Inhalte und den lebenswertlichen Perspektiven der Schülerinnen sieht, dann hat die Lehrkraft genau diesen Aufgabe in der Schule. Ja. Man kann sich das so vorstellen, eben, dass dieses Rüstzeug, ja, was die Kerstin vorher angesprochen hat, diese fachdidaktischen Konzepte, Frameworks, diese Ideen, wie quasi Wissen verarbeitet wird, wie es didaktisch reduziert, elementarisiert wird, auf die Zielgruppe entsprechend aufbereitet wird, dann gibt es da ganz, ganz viel Wissen und Rahmenframeworks in unserer Disziplin, der Fachdidaktik. Und quasi dieser Austausch und diese beiden Stärken der Fachwissenschaftler, weil die sind natürlich, wie wir wissen, in der Forschung in einem sehr, sehr engen Nischenbereich absolute Expertinnen, ja, und publizieren auch in diesem Bereich. Ja. Und da haben wir uns gedacht, das geht nicht besser. Ja. Das heißt, die kommen mit wirklich wieder... Benedikt gesagt hat, Science in the Making. Wir haben auch teilweise noch nicht veröffentlichte Manuskripte, wo die Fachexpertinnen zusammen mit den Lehramtskandidatinnen eben eine Echtzeittransfer von Forschung in die Schule in einem Semester schaffen. Ja, was normalerweise, wenn man sich Biologiebücher anschaut, also teilweise 10, 15, 20 Jahre ein Leck einfach entsteht. Und diese Zeit haben wir nicht, ja, weil wir wissen, wie schnell die Komplexität auch in One Health Herausforderungen zunimmt durch die Globalisierung und durch andere Faktoren, auch nicht zuletzt durch den Klimawandel jetzt, dass wir eben dieses Format quasi als absolut zeitgemäß sehen, auch diese Wissensformen ineinander zu verschränken und einen Prozess da aufzusetzen, der das vermöchte.
Ich würde vielleicht auch noch die Ergänzung reingeben, dass natürlich Studierende eine ganz interessante Zielgruppe sind, weil wir auf der einen Seite ganz praktisch gedacht und pragmatisch den Zugang an der Hochschule an Studierende haben und wir in dem One Health Teaching Clinic Netzwerk auch sehr viele große lehrerbildende Institutionen inhaben. Ich glaube aber auch, es zeigt, dass Lehramtsstudierende eine ganz eigene Zielgruppe sind, die aber auch gleichzeitig MultiplikatorInnen sind für das, was in die Praxis reingetragen wird. Das sind die Lehrkräfte von morgen. Das sind die Leute, die unsere Kinder später in der Schule unterrichten. Und ich glaube, dass es ein sehr leichter Zugang ist, aus der Hochschule in die Praxis zu kommen, wenn wir über die Studierenden als MultiplikatorInnen agieren. Denn gleichzeitig ist ja in dem Format der Teaching Clinic eben auch die Lehrkraft mitgedacht, die eben Unterricht dabei ist oder uns auch an den Institutionen besucht mit Schulklassen und die immer ganz begeistert sind, wenn sie dann auch sehen, was für tolle Formate in der fachdidaktischen Ausbildung inzwischen stattfinden, was vielleicht vor 10, 15, 20 Jahren in ihren Studiengängen noch gar nicht so der Fall war, sodass da auch eine Entwicklung deutlich wird und Studierende als ja, sogenannte Change Agents ernst genommen werden, um die Unterrichtspraxis gemeinsam mit den Fachwissenschaftlerinnen und eben der fachdidaktischen Begleitung und der fachdidaktischen Forschung zu verändern. Und das ist hoch anschlussfähig an die Art und Weise, wie heutzutage eben Fachunterricht gestaltet wird und eben auch Ausbildung und Hochschulstudium in den Fachdidaktiken stattfindet.
Ja, und ich finde es auch super spannend, dass dann die Lehramtsstudierenden einen Einblick auch mehr gewinnen, wie Forschung eigentlich funktioniert. Also ich glaube, das ist natürlich auch ein Mehrwert, den die dann mitnehmen, auch für ihr weiteres Berufsleben wahrscheinlich, wenn sie neue Inhalte oder sowas dann an ihre Schüler weitergeben wollen, dass sie vielleicht diesen Prozess der Forschung besser verstehen. Das finde ich auch sehr, sehr spannend.
Wenn ich da auch nochmal einhaken darf, genau das ist nämlich der Punkt, weil Schule ist eben nicht nur ein Ort, ja, wo eben feststehendes Wissen weitergegeben wird und werden soll, sondern eben an dem gesellschaftliche Entwicklungen eben verstanden und eben kritisch eingeordnet werden müssen. Und da geht es natürlich ausdrücklich nicht darum, aus unseren Lehrerinnen Virologinnen oder Epidemiologinnen zu machen, ja, sondern eben sie zu stärken, diese komplexe Zusammenhänge einzuordnen, eben mit dieser Unsicherheit, die auch in der, in der Forschung ist, umzugehen und daraus Lerngelegenheiten einfach zu schaffen.
Ja, sehr spannend. Genau, also die Lehramtsstudierenden profitieren auf jeden Fall, glaube ich, sehr von diesem Projekt und die SchülerInnen ja dann am Ende auch. Was haben die Wissenschaftler davon, dass sie jetzt Zeit investieren und eben da ihr Wissen, ihre Forschung teilen?
Ich kann da vielleicht mal anfangen. Natürlich geht es ja bei diesen Lerngelegenheiten in erster Linie um die Forschung dieser Wissenschaftler. Das heißt also, die sollten oder die haben in der Regel natürlich eine sehr enge Verbindung auch mit ihren Themen. Also wenn ich zum Beispiel an dem Ökologie-Thema, das ich eben berichtet habe, festmache, wir haben mit dem Herrn Steinert, der das Thema reingegeben hat, dann auch weiter zusammengearbeitet, sogar mit ihm zusammen die Publikation geschrieben und er war dann auch sehr überrascht bis hin zu fasziniert davon, wie wir mit seiner originären Forschungsarbeit dann in der Fachdidaktik, in unserer Art zu denken, in unserer Art damit dann auch Unterrichtsgelegenheiten zu formulieren, wie wir damit weitergearbeitet haben. Das war einfach wirklich ein interdisziplinärer Transfer. Und wenn man die Schule natürlich noch mitdenkt, ist es wirklich Transdisziplinarität, die hier gelebt wird. Und das ist ja auch ganz originär eine Forderung von One Health, dass also auch Silos über zusammenkommen, das Silo-Denken oder das Silo-Überschreiten ist ja dann auch so eine Metapher, die da oft für gebraucht wird. Und hier findet wirklich auch dann dieser Kontakt statt zwischen der Wissenschaft und zwischen gesellschaftlichen Personengruppen. Denn mit Schule erreicht man ja eigentlich die gesamte Gesellschaft und bis hin in die Familie hinein, wenn die Kinder dann vom Unterricht erzählen, den sie da jetzt anders hatten, als es sonst der Fall ist. Also es heißt, eine enorme Gelegenheit für die One Health Forschung, wirklich im Sinne der Transdisziplinarität, genau diesem Anspruch, den One Health da ja auch formuliert, auch gerecht zu werden und da was ganz Konkretes draus werden zu lassen.
Ich glaube, ein Mehrwert, der in dem Prozess der Teaching Clinic deutlich wird, ist auch, dass die Fachwissenschaftlerinnen und Fachwissenschaftler erkennen, wie viel Aufwand es doch erfordert, gute wissenschaftliche Kommunikation mit einer Zielgruppenspezifik, nämlich Schülerinnen und Schüler, also Minderjährige in der Regel, auch zu gestalten. Und dass es hier eine Kompetenz gibt, die jetzt auf der fachdidaktischen Seite und in dem Beispiel eben bei den Studierenden liegt, die in der fachdidaktischen Rekonstruktion des Gegenstandes ist. Sie haben vorhin gesagt, Frau Thal, warum stellt man nicht einfach die Wissenschaftler vor die Klasse? Und ich glaube, die meisten Wissenschaftler, die das gemacht haben, machen das mit großem Enthusiasmus, finden das aber auch immer herausfordernd. Und wir bieten mit der One Health Teaching Clinic natürlich auch ein Format, was nicht nur die Professorinnen und Professoren oder Nachwuchsgruppenleitungen adressiert, sondern eben auch diejenigen, die die Lab Research machen, also die Promovierenden oder die Postgraduierten, die in der One Health Forschung sind und genau diese Schlüsselkompetenz auch erwerben sollen. Wie kann ich meine Forschung denn in die Praxis bringen, in die Wissenschaft, wissenschaftlich zu kommunizieren mit unterschiedlichen Zielgruppen? Und da kann dieses Format Ihnen auch helfen, diese Schlüsselkompetenz zu erwerben.
Ja, danke, Benedikt. Da möchte ich vielleicht gleich einhaken, weil wir haben eine laufende Studie zum Beispiel dazu. Wir haben von einer One Health Doctoral School quasi eine Kooperation, wo wir bewusst junge One Health Doktorandinnen quasi in die Rolle der Expertinnen, der Subject Matter Experts gebracht haben und diese quasi auch begleitet haben an ihrem individuellen Lernweg entlang von Lernjournalen und so und dann sozialwissenschaftlichen Forschungszugängen. Und das war ganz spannend, ja, weil wir haben da eigentlich sehr überraschende Befunde für uns gefunden, nämlich die Forschenden lieferten das Wissen, die Studierenden machen den Unterricht daraus, ja, das so als Einbahnstraße. Aber genau das ist es nicht. Ja. Es ist nämlich ein Lerntransfer entstanden und das war auf drei Ebenen sehr spannend, was die Ergebnisse gezeigt haben, nämlich die erste Ebene als Sprache. Ja. Also in der Forschung läuft halt fast alles auf Englisch, Literatur, Vorträge, die ganze Community. Mehrere Doktorandinnen und Doktoranden sehr bewusst eben wahrgenommen, wie viel Übersetzungsarbeit es eigentlich ist, diese hochspezialisierten Themen in Deutsch in eine Alltagssprache zu bringen, ja, an Zielrezipientinnen. Ja. Und dass quasi dieses Denglisch dann oft auch eine Blockade ist. Denken wir an Veterinärmedizinerinnen, die dann in den ländlichen Bereich gehen und zum Beispiel zu Nutztierhalter und Halterinnen. Ja. Aber auch eine zweite Ebene, die besonders spannend war, nämlich ein Aha-Moment. Und das war bei den Doktorandinnen beschrieben, durch diesen Austausch ein neues Bild davon gewonnen zu haben, was Wissenschaft alles sein kann. Ja. Eine hat es zum Beispiel auf den Punkt gebracht und hat gesagt, als Naturwissenschaftlerin, weil es eine echte Erweiterung gewesen, dass Wissenschaft, Zitat, weitergeht als P-Werte und Grafiken. Ja. Das ist eben der Moment, in dem Bildungsforschung einfach als eigenständige Disziplin sichtbar wird, mit eben eigenen Methodik, Konzepten, einer Logik und nicht als Beiwerk, sondern eben als auch echte Wissenschaftsdisziplin. Und das führt mich zum letzten Punkt, nämlich die dritte Ebene, ja, zur Gesellschaft. Und die fand ich fast am schönsten aus der Zusammenarbeit, nämlich, dass die Forschenden lernten, nicht nur zu kommunizieren, ja, sondern so begonnen haben zu diagnostizieren, ja, was wir auch in unserer Disziplin machen, warum Themen wie One Health im Bildungssystem oft zu schwer Fuß fassen. Ja. Und eine beobachtete treffend, dass eben die Disziplinen selbst im Studium meist getrennt voneinander gelehrt werden und dieses genuine Trans-Interdisziplinäre von One Health als Verbindung da auch nicht immer festgestellt wird. Ja? Und das zeigt uns auch andere Literatur über One Health-Inhalte. Ja? Das heißt, es ist eigentlich ein erstaunlicher systemischer, fast bildungspolitischer Blick, der auch in solchen Kooperationen sichtbar wird.
Kann man denn mitmachen bei der One Health Teaching Clinic? Also jetzt, wie finden Sie Forschende? Wie finden Sie die Lehramtsstudierenden? Ist das ein verpflichtendes Modul oder können Sie das sich frei auswählen? Und wie sind die Schulen eingebunden? Also ist das auch wieder auf freiwilligen Basis oder gehen Sie da aktiv auf die Schulen zu? Wie läuft das ab?
Ich kann vielleicht von der Erfahrung berichten, die wir gemacht haben in der One Health Teaching Clinic an der Universität Münster. Es war natürlich erstmal ein neues Angebot für Studierende. Wir haben auch in diesem Sinne keine Überzeugungsarbeit leisten müssen, weil das Thema für sich einfach so überzeugend war und dieses Format auch, ich arbeite jetzt, das ist ein Zitat einer studentischen Evaluation, endlich mal mit echten Wissenschaftlern zusammen an der Stelle. Wir haben uns ein bisschen gekränkt gefühlt, aber ich glaube, es macht deutlich, dass der Anreiz, ich habe wirklich direkten, unmittelbaren Kontakt mit Forschenden, die führend sind auch in ihrem Feld und die an einer ganz aktuellen Fragestellung arbeiten, die uns alle auch gesellschaftlich bewegen, einfach eine hohe Attraktivität hat. Wir haben das Modul an verschiedenen Standorten als Wahlpflichtprogramm beziehungsweise teilweise auch als verpflichtendes Programm eingeführt und ich kann berichten, dass die Resonanz sehr, sehr positiv ist. Also die Studierenden wählen das sehr gerne an, sehen zwar den Arbeitsaufwand, der dahinter steckt, das muss man ehrlicherweise sagen, aber die Rückmeldung ist dann auch, ja, es ist viel Arbeit, aber es hat sich echt gelohnt und das ist etwas, was hängen bleibt aus dem Studium und das ist für uns eine sehr schöne Aufgabe. Und zu Beginn mussten wir natürlich, auch weil das Thema One Health, auch der Begriff One Health in der Schulpraxis noch gar nicht angekommen war, auch gesellschaftlicher immer auch eine Frage ist, was ist denn jetzt One Health? Das ist dieser englische Begriff, steht so gar nicht im Lehrplan drin. Was hat es damit auf sich? Einfach was Neues ist, da mussten wir am Anfang ein bisschen erklären und ich kann aber von all den Schulen sagen, die teilgenommen haben, die wollen sofort wieder mitmachen und fragen uns, wann kommt ihr denn das nächste Mal? Und wir haben jetzt einfach eine deutlich höhere Nachfrage, als dass wir sie bedienen können und ich glaube, das ist immer eine schöne Erfahrung, die wir zumindest an der Universität Münster hatten. Und ich glaube, wenn ich zu Kerstin und Ulrich schaue, sind die Erfahrungen in Gießen und Wien ähnlich positiv.
Ich kann gleich ergänzen. Ich hatte ja gestern auch die Gelegenheit, bei der One Health Plattform in dem Talk zur Lehre auch über die Teaching Clinic zu berichten. Und da kam eine Frage sofort, wie finanzieren Sie sich? Und man muss dazu sagen, wir sind momentan überhaupt nicht drittmittelfinanziert, sondern das Ganze ist eine Graswurzelbewegung. Wir machen das wirklich in der regulären Lehre, also in der verpflichtenden Lehre, natürlich teilweise in Wahlpflichtkursen, weil wir natürlich gar nicht ganze Jahrgänge an großen lehrerbildenden Standorten dann bedienen könnten aufgrund der Situation. Aber wir machen das wirklich aus Bordmitteln und in der regulären Ausbildung angehender Lehrkräfte, also die Dozierenden, die da verpflichtende Kurse übernehmen, die unterrichten das, die Schulnetzwerke, die werden eben von uns durch unsere Kontakte in Schulpraxisphasen gehen Studierende ja auch in die umliegenden Schulen der jeweiligen Universitäten und in dem Umkreis haben wir Kontaktschulen, in denen findet das dann auch wirklich statt. Und die Forschenden, die wir dann reinholen, die kommen dann eben aus der One Health und aus diesen unterschiedlichen Disziplinen, die wir eben angesprochen haben. Aber alles, was drumherum gebaut ist, das ist augenblicklich aus der Lehramtsausbildung an den verschiedenen Standorten heraus gestrickt und ist deswegen hochauthentisch. Also die Studierenden, die werden damit eben auch vorbereitet auf ihr erstes Staatsexamen. Die machen dann auch oder fragen Staatsexamensarbeiten zu dem Thema an, beziehungsweise Masterarbeiten. Und die gehen wirklich mit diesem Eindruck dann in ihre weiteren Schritte ins Referendariat, in die Schulen später und haben diese Erfahrung, nehmen die mit in ihr Gepäck. Und wir wissen ja auch, dass Studierende eben oft, wenn sie später selbst Lehrkraft sind, dass sie da sehr oft die Dinge dann auch implementieren, die sie in ihrem eigenen Studium erfahren haben. Insofern ist davon auszugehen, dass wir damit eben auch Zukunftsarbeit leisten und Unterricht von morgen geprägt wird.
Das ist doch ein sehr schönes Zitat. Der Unterricht von morgen wird geprägt durch One Health. Herr Hobusch, möchten Sie noch ein paar Erfahrungen aus Wien mit uns teilen?
Ich möchte ergänzen, vielleicht auch im Hinblick auf Think globally, act locally. In unserem Netzwerk ist es, glaube ich, auch eine Stärke, dass wir bewusst auch auf lokalere, regionalere Phänomene eingehen können. Wir haben die One Health Teaching Clinic jetzt etabliert mittlerweile in der Dachregion, also Deutschland, Österreich, Schweiz plus Slowenien und haben nächste Ausbaustufen 26, 27 nach Schweden und nach Spanien. Und da merken wir auch, dass bestimmte One Health-Herausforderungen vielleicht von der fachwissenschaftlichen Seite noch ganz andere sind. Ja? Und versuchen natürlich auch in die Lebensrealität unserer Lehrerinnen, die dann wiederum regional sind, ja, und auch mit der Sprache regional, trotzdem so zu vernetzen mit den Fachwissenschaftlerinnen, dass auch hier quasi ein gutes Fitting, ja, zwischen wissenschaftlicher Notwendigkeit und eben dieser fachdidaktischen Bindung an die jeweiligen Regionen, Länder verfolgt. Ja. Und auch bei uns zum Beispiel in Wien, also wir bilden vor allem aus im agrarpädagogischen Sektor. Und in Österreich haben wir da ganz stark die AGES, ja, die österreichische Agentur für Ernährungssicherheit, und die auch in einer One Health Dimensionen viele ihrer Themen quasi auch eingliedert. Und auch hier ist es ganz spannend, denn die Agrarpädagogen, die an unsere Agrarschulen nach draußen gehen, das sind über 100 durch ganz Österreich, die teilweise eben auch im Nebenerwerb landwirtschaftliche Betriebe haben, das heißt, die direkt dran sind an vielen relevanten One Health Themen, hier quasi auch mit Fachexpertinnen in Berührung kommen und neben dem Lernen für die Schule natürlich auch einen ganz anderen Wissenstransfer eben erfahren. Ja, Beispiel war zum Beispiel die Sterien in Schweinen, ja, also wo auch viele SchweinehalterInnen teilweise nicht genau Bescheid gewusst, welche Symptome zeigen eigentlich Schweine. Also es war einfach sehr, sehr spannend zu sehen, was das wirklich mit sehr regionalen, lokalen Herausforderungen eigentlich tut. Ja.
Ja, sehr spannend. Ich finde das auch interessant, dass Sie sagen, dass halt One Health als Begriff oft noch wirklich gar nicht angekommen ist eigentlich in den Schulen und auch vielleicht bei den Lehramtsstudierenden vorher noch kein Begriff war, dass dann aber durch diese bestimmten Beispiele da eben Bezug hergestellt werden kann und so quasi One Health Inhalte, ich möchte es jetzt mal so formulieren, eingeschlichen werden quasi in den Lehrplan. Aber es wäre jetzt eigentlich ein längerfristiges Ziel, One Health wirklich aufzunehmen in Lehrpläne, oder halten Sie es für den besseren Weg, einfach über so eine flexiblen Projekte, fächerübergreifende Ansätze und Wissen einzubringen?
Da kann ich gleich anknüpfen, weil so losgelöst steht die Thematik gar nicht von, Sie sagen jetzt Lehrpläne, aber wir haben ja mittlerweile in Deutschland eine Kompetenzorientierung, wir haben Kompetenzrahmungen und wir haben zum Beispiel auch auf der Bundesebene neben den klassischen Bildungsstandards, also in Deutschland, haben wir natürlich auch diverse andere Orientierungsrahmen, die Unterrichtsgestaltung schon jetzt regulieren oder eben auch prägen. So zum Beispiel auch der Orientierungsrahmen globales Lernen, nachhaltige Entwicklung, der ja sowohl von der Kultusministerkonferenz autorisiert ist, als auch vom BMZ, also vom Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung. Und dieser Orientierungsrahmen, der übrigens auch im letzten Jahr neu rauskam für die gymnasiale Oberstufe, ist ein wirklich so dickes Werk. Wenn Sie in Ihrem Podcast auch Verlinkungen vornehmen können, dann können Sie das sehr, sehr gerne dann auch verlinken. Und da ist es wirklich jetzt auch gelungen durch unsere Zusammenarbeit. Also da war ich federführende Autorin gemeinsam auch mit unserem Doktoranden, der hier im Projekt auch promoviert, Sascha Krebser. Und wir haben One Health in diesen Orientierungsrahmen für die gymnasiale Oberstufe auch hineinbringen können. Das heißt also, hier ist das schon auch eine Orientierung im Fach Biologie für BNE, also Bildung für nachhaltige Entwicklung, die ja dann auch ja in den Schulen dann auch entsprechend die Möglichkeit bietet, dass hier wirklich kompetenzorientiert auch dieser Unterricht dann auch verbunden werden kann mit Unterrichtsinhalten, also mit fachlichem Wissen. Darüber hinaus eben auch kompetenzbezogen, prozessbezogen Kompetenzen fördern zu können im Bereich Erkenntnisgewinnung, Wissenschaftsverständnis, Bewertung, also auch ethisches Bewerten. Das sind ja auch alles Inhalte, die wir heute in der Schule schon vermitteln müssen und für die wir auch unsere zukünftigen Lehrkräfte natürlich vorbereiten im Studium.
Das Thema Lehrpläne ist auch für die Kolleginnen und Kollegen in der Schulpraxis einfach ein ganz besonderes Thema. Und wir haben schon häufiger die Diskussion und auch die Nachfragen, ist das denn curricular abgebildet, was wir da machen? Und dann sind viele einfach überrascht, wenn wir sagen, ja, im Rahmen von kompetenzorientierten Biologieunterricht und Fachunterricht ist das, was wir in der One Health Teaching Clinic machen, vollständig curricular abzudecken. Und der Begriff One Health ist insofern da vielleicht nicht ganz förderlich und auch eine Herausforderung, weil das Beispiel von Eschentriebsterben nicht im Kontext Gesundheit gedacht wird, sondern eben im Kontext Ökologie in Schule thematisiert wird. Und man muss sich das vielleicht schulisch so vorstellen, dass One Health aus unserer Sicht eigentlich ein tatsächlicher Paradigmenwechsel ist, wie wir auf Gesundheitsthemen in der Schule schauen. Und dass sich das Curricula durchzieht von der 5 bis in die 13 in Deutschland. weil das schulische Verständnis von Gesundheit eigentlich aus Tradition heraus immer auf die menschliche Gesundheit gedacht war und auch primär darum geht, was kann ich im Verhalten beziehungsweise in den Verhältnissen von Schule und Lebensraum Schule eigentlich verändern. Und nun kommt Warren Hels rein und adressiert plötzlich Themen, die gar nicht mehr nur das Individuum betreffen, sondern die Gesellschaft und uns als Kollektiv. Und das ist ein Perspektivenwechsel. Und der fordert dann plötzlich auch interdisziplinäres Denken. Und das, was Kerstin gerade in dem Beispiel genannt hat mit der Bildung für nachhaltige Entwicklung und den Orientierungsrahmen, macht auch deutlich, dass eine Aufgabe in der Thematisierung von One Health Bildung darin besteht, die psychologische Distanz zu diesen One Health Forschungsthemen auch abzubauen. Also Lernarrangements zu schaffen, die deutlich machen, beispielsweise, hey, was hat jetzt die Gesundheit von mir als Schüler im Münsterland mit der Gesundheit eines Opossums in Panama zu tun? Was ist da die Verbindung? Also diese vermeintlich mysteriösen Zusammenhänge auch zu adressieren und zu sagen, um das zu verstehen, da brauchst du biologische Bildung und Kompetenzen und bist in der Lage zu erkennen, One Health hat wirklich was zu tun mit mir. Und die tierische Gesundheit, die Umweltgesundheit sollte eben zusammengedacht werden mit der menschlichen Gesundheit. Und das adressiert gerade die zentralen Herausforderungen unserer Zeit und deshalb ist es so wichtig, One Health im Rahmen bestehender Lehrpläne zu adressieren und nicht den Prozess anzustoßen, jetzt lasst uns einen zusätzlichen vermeintlichen Inhalt in den Lehrplan reinbringen. Das dauert auch viel zu lange und die Prozesse sind wirklich sehr zäh, gerade auch im Föderalismus. Und deswegen deutlich zu machen, ihr könnt auch heute One Health Forschung in eure bestehenden Curricula mit dem bestehenden Kompetenzrahmen einbringen und ihr macht damit sehr guten, zeitgemäßen Fachunterricht.
Sehr gut. Und das geht jetzt raus an alle Lehramtsstudierende und LehrerInnen.
Ich möchte noch ergänzen, vielleicht noch ein Leuchtturmprojekt in Österreich, das nur dank dieses One Health Teaching Clinic Netzwerkes entstehen hat können. Ja, wir haben vor 2 Jahren bei einer Konferenz in Österreich ein Symposium abgehalten, wo es darum gegangen ist, wie können wir das eben auch bewusst in den schulischen Alltag bringen. Und aus der Zusammenarbeit und der Möglichkeit in Österreich ab dem Schuljahr 2027/28 eben so eine umfassende Lehrplanreform für die Berufsbildnerin mittleren und höheren Schulen, heißen sie bei uns, BMHS, auch unter größerer Schulautonomie über 250 Lehrpläne mitgestalten können. Und wir an einer HBLA, konkret in Kärnten bei uns, an der HBLA Bezirstetten, die Möglichkeit, ein One Health Schulfach einzuführen und mitzuentwickeln. Das ist gerade eben in Co-Konstruktion und dann auch in Abstimmung mit den zuständigen Ministerien, dem Landwirtschaftsministerium und dem Bildungsministerium, wo die Idee ist, wirklich mit bis zu 6 Wochenstunden in diesem dritten Jahrgang wahrscheinlich ein One Health Curriculum aufzustellen. Ja, und bewusst zu versuchen, die relevanten Inhalte da hineinzubringen, über eben auch bildungstheoretische Zugänge, die es eben ermöglicht, diesen Austausch zwischen Praxis und Theorie, ja, und diese Kompetenzorientierung in den unterschiedlichen Bereichen, die auch in dem Orientierungsrahmen globale Entwicklung eine große Rolle spielen und das auch maturabel anzubieten in Österreich. Ja. Und das zeigt eben, was auch diese Expertise, die aus diesen Einzelprojekten über dieses Netzwerk, wo wir mittlerweile, glaube ich, auch 7 Standorten in 5 Ländern sind, ja, auch systemisch langsam in das Pflichtschulsystem wirken zu dürfen.
Ja, super spannend. Ja, und ich finde es auch spannend, die Aussage, dass man vielleicht den Begriff One Health auch nicht immer unbedingt mittragen muss, beziehungsweise, dass der auch manchmal hinderlich sein kann. Wir sehen das ja auch dann in den Überschneidungen mit Planetary Health oder Global Health. Das sind dann einzelne Bubbles, die sich irgendwie gebildet haben. Letztendlich möchte man im Kern das Gleiche erreichen und dann ist es, glaube ich, manchmal tatsächlich besser, auch sich dann vielleicht so von diesen starren Begrifflichkeiten zu lösen und einfach tatsächlich dieses Grundkonzept zu vermitteln. Und das freut mich sehr zu hören, dass das aktuell schon möglich ist, so gut einzubringen. Und Herr Hobisch, Sie haben gerade gesagt, 5 Länder schon. Gibt es denn weitere Bestrebungen, noch das weiter wachsen lassen zu können? Und wie kann man mitmachen, wenn man jetzt das Gefühl hat, oh, das finden wir toll, das ist unterstützenswert, wenn man jetzt selber forscht oder eine Universität ist vielleicht, wo Lehramtsstudierende ausgebildet werden. Wie kann man mitmachen bei der One Health Teaching Clinic?
Also ich möchte mal die Universitäten, die eine Lehramtsausbildung anbieten, einmal adressieren im ersten Gang. Wir machen gerne Onboardings. Also wir haben ja auch schon bei den Erweiterungen Richtung Spanien und Richtung Schweden jetzt da quasi diese deutschsprachige Sprachgrenze auch mit Slowenien schon quasi überwunden und haben ein Workbook. Also das ganze Kurskonzept fungiert auf einem 13-wöchigen Workbook, also 50 bis 60, 70 Seiten, je nach Sprache und verfügbar. Das heißt, wir sind gerne bereit, wenn wir angesprochen, adressiert werden, natürlich hier die Expertise weiterzugeben, weil wir bewusst wollen, wie ich auch vorher gesagt habe, im Netzwerk unterschiedlichste One Health Herausforderungen in unterschiedlichen Ländern adressieren zu können. Und diese Toolbox, wie man das implementieren kann, regional an der Universität, gerne bei einem Zoom-Meeting oder wenn man mit uns in Kontakt geht, zur Verfügung stellt.
Ich würde noch ergänzen wollen, dass wir aus Sicht der fachdidaktischen Forschung natürlich auch in Forschungsprojekten organisiert sind, auch auf europäischer Ebene, wo wir ganz gezielt auch zum Beispiel die One Health Plattform ansprechen und sagen, das ist unser Ansatz. Wir brauchen jetzt noch fachwissenschaftlich Forschende mit aktuellen Themen, die auch Lust haben, mitzuwirken im Rahmen dieser Forschung. Und wir führen diesen Transfer und die Dissemination dann in die Praxis in verschiedenen Ländern durch, gemeinsam mit euch. Da sind wir also diejenigen, die ansprechen, wir wollen jetzt eigentlich Unterstützung von der Forschungsseite haben. Man kann das natürlich auch weiterdenken und sagen, jetzt nehmt uns doch mit aus der Forschung in den Transfer. Da mag Kerstin vielleicht noch was zu sagen.
Ja, ich kann die wissenschaftliche Perspektive auch aus der Perspektive der Wissenschaftskommunikation vielleicht nochmal ansprechen. Also wir haben ja da gerade aus deutscher Perspektive unheimlich viele Initiativen, ob es jetzt bei Bundesprojekten ist, wo immer ja auch eine Wissenschaftskommunikationsstrategie mitgedacht werden muss, ob das jetzt bei der aktuellen Exzellenzinitiative ist oder eben auch bei klassischen Forschungsprojekten. Wissenschaftskommunikation ist in aller Munde, wird da auch sehr stark diskutiert und oftmals auch zum entscheidenden Faktor für die Bewilligung von fachwissenschaftlichen Forschungsprojekten. Da stellen wir ja eine sehr gute Ergänzung dar und können angesprochen werden, wenn solche Vernetzungen erwünscht sind und können solche Kommunikationskonzepte mit Begleitforschung in der Fachdidaktik, in der Wissenschaftskommunikation auch gut bereitstellen.
Okay, dann hoffe ich, dass vielleicht der Podcast schon ein bisschen dazu beiträgt, dass da vielleicht interessierte Personen jetzt aufmerksam geworden sind auf dieses wirklich spannende Projekt, wie ich finde, die One Health Teaching Clinic, und dass es dadurch dann erreicht wird, dass die vielleicht auch noch ein bisschen weiter wachsen kann und noch mehr Personen dadurch erreicht werden kann. Ich danke Ihnen auf jeden Fall sehr, Professor Hobusch, Professor Krämer und Professor Heugmann, dass Sie heute hier bei mir waren im One Health Podcast. Und ja, ich wünsche Ihnen weiterhin viel Erfolg mit Ihrem Projekt und vielleicht sprechen wir uns ja irgendwann einmal wieder hier im One Health Podcast.
Vielen herzlichen Dank.
Ganz herzlichen Dank für die Einladung.
Vielen lieben Dank auch von meiner Seite.
Damit sind wir am Ende dieser Folge. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn Ihnen unser Podcast gefällt, abonnieren Sie ihn gerne und lassen Sie uns eine Bewertung da. Für Feedback, Anregungen, Ideen und Wünsche können Sie uns jederzeit gerne schreiben. Die One Health Plattform ist ein Projekt des Friedrich-Löffler-Instituts, des Helmholtz-Instituts für One Health der Universität Münster. Gefördert werden wir durch das Bundesministerium für Forschung, Technologie und Raumfahrt.